Heute im Bird Gang Powerlifting Podcast. So haben wir die deutsche Meisterschaft erlebt. Wofür machen wir High Reps und Tempo Work? Und Kontrolle versus Speed. Worauf kommt es wirklich an?
Das ist schon geil. Das ist einfach so unglaublich, unglaublich spannend.
Das war die krankste Überleitung meines Lebens.
Einfach erzählen, erzählen.
Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Bird Gang Powerlifting Podcast. Mein Name ist Falk Pommer und ich sitze hier mit meinen reizenden Co-Hosts an diesem wunderschönen Donnerstag in einer wunderschönen Hauptstadt, nämlich Wien. Und ich bin natürlich hier mit einmal zu meiner Rechten Kona-Maus.
Hier US-amerikanische Nationalhymne einspielen.
Das ist, als ob Falk jetzt seinen eigenen Praktikanten hat, der das immer Intro anmoderiert.
Ja, das ist super, oder? Und natürlich Maxi.producer.
Unterstrich. Sag
ich heute gerne mal
für
alles
Sie
falsch.
Für Sie immer noch Unterstrich.
Ja, Freunde der Sonne, wie geht es euch heute an dem wunderschönen Donnerstag? Wir haben 11.30 Uhr, wir haben wieder pünktlich 11 Uhr angefangen aufzunehmen.
Fast.
Es ist ein wunderschöner Frühlingstag und wie ergeht es euch heute? Was macht das Leben?
Das Leben am 1. Mai in Berlin ist die Hölle, es ist Krieg.
Ja, ist vor allem schön. In Steglitz, Alter. Das ist höchstens Krieg an der Bäckereitheke. Aber das
bei Max
ist auch
immer so. Drei Leute mehr vor der Tür. Er fragt sich, was abgeht.
Die sich aggressiv mit Blumen.
Wieso haben die den Müll noch nicht weggeräumt?
Die Hecken abmessen. Die Hecken.
Ja, tatsächlich ist auch bei uns heute Feiertag.
In Österreich.
Genau.
In Österreich.
So, um mal jetzt hier den Loop zu catchen. Ein Mitglied des Bird Gang Coaching Teams, und zwar die liebe Isa, war am Samstag auf der DM, da hat sie nämlich die 63er Klasse kurz Besen genommen und durchgesweept. Und ihren mittlerweile, was war das, dritten Win? Nee, vierten Win?
Also dritter Open, vierter insgesamt. Man muss ja erstmal sagen, dass jetzt hier eine lange Periode von viel intensiver Rehab-Work eingeflossen ist, die viel Zeit, viel Geduld eingefordert hat und sich jetzt letztendlich wirklich ausgezahlt hat. Deshalb auch nochmal dickes Shoutout an Sarah Lindner, die so mehr oder weniger unsere Local Team Physio hier in Leipzig ist und sich dann seit, ich glaube, Oktober der Sache nochmal Eye to Eye angenommen hat. Und auch an Moritz Pecher, der da viel Zeit rein investiert hat in Planung und Struktur. Hat jetzt wirklich Früchte getragen. Wir sind hier auf die DM gekommen mit einem guten Gefühl, was, glaube ich, schon mal das Wichtigste war. Wir haben einen deutschen Beugerekord. Also Isa hat ihren eigenen deutschen Beugerekord nochmal um ein halbes Kilo geschlagen, hat den deutschen Bankrekord geschlagen, der seit 2014 stand, also auch nochmal unter anderem Regelwerk stattgefunden hat, das müssen wir vielleicht auch nochmal so mit einfangen. Und wir haben dann beim Heben dann den dritten Versuch weggelassen, einfach um nichts zu riskieren. Wir starten ja jetzt auch in die World's Prep diese Woche und ja, halt entspannt die Klasse mit nach Hause genommen. Und ja, so ist eigentlich the yearly business on German Nationals, weil, was willst du machen?
Nochmal ein paar Zahlen und Fakten, was Isa jetzt gemacht hat.
8.
Eine Ulti-Superzahl.
Die dreht sich um die Sonne.
Genau, ein paar Zahlen und Fakten. Ihr habt es hier zuerst gehört. 5, 8, Erde dreht sich um die Sonne. Heliozentrisches Weltbild. Confirmed. Okay, komm, drop deine Zahl, Kuda, ich kann nicht.
Ja, nee, Falk soll noch mal ein bisschen droppen.
Achso, gebeugt 183 Kilo, gedrückt 115,5 Kilogramm in der Klasse bis 63 Kilogramm und gehoben im gemütlichen Zweitversuch 192,5. damit ein Total von 491 Kilogramm. Und ja, zwei deutsche Rekorde. Den deutschen Total-Rekord hält sie ja sowieso noch. Und Kohn hat sich voll gekleckert, wie es aussieht.
Nee, mein T-Shirt ist gerissen.
Gerissen?
Okay, das passiert im Bester.
Okay.
Und das im Gutcard, ey.
Chillig. Zu viel Pressure auf dem Nippel. Naja, machst du nix.
So, was vielleicht ganz interessant für die Zuhörer ist, dass du mal outlinest, wie lang war jetzt der Zeitraum, in den Isa entsprechende Prep-Gewichte bewegen konnte. Ja. Also wie lange hat es dahin gedauert von, ich glaube, es war ja dann die letzte Weltmeister, EM.
Ja, WM.
Ja.
WM. Letztes Jahr, also Mitte Juni war die WM. Da hat sich ja in der Vorbereitung dazu schon angebahnt, dass der Rücken irgendwie Problemchens macht und es war halt nicht so richtig zu pinpointen, was es eigentlich ist. Also irgendwie Überlastungserscheinungen, das hatten wir ja mit Hendrik Becker schon mal, ne, dass du, wenn du auf hohem Niveau trainierst, dann potenziell so, genau, musst du das irgendwie in Kauf nehmen, weil, und wir hatten eine Strategie, die sehr gut funktioniert hat, nämlich, dass wir zu Wettkämpfen hin immer sehr viel, sehr intensiv Gewichte bewegt haben, also in den sehr hohen Ranges gearbeitet haben und das hat sich gut übertragen. Problem ist dann halt einfach die Abnutzungsverschleißerscheinungen und das hat sich dann halt in der Prep sehr gezeigt, weil wir auch in sehr kurzem, also innerhalb eines Jahres dann irgendwie sehr viele, sehr hochintensive Wettkämpfe gemacht haben. Also ich glaube 5 Stück oder so und davon 4 international. Wo du dann halt auch performen möchtest. Das heißt, entsprechend ist der Druck sehr hoch, die Trainingsleistung ist sehr hoch und es ist halt immer viel mit Reisen verbunden. Das heißt, der gesamte Stress, der auf Isa gewirkt hat, war einfach unglaublich riesig. Das fiel ja dann auch zusammen mit ihrem zweiten Staatsexamen im Medizinstudium. Das heißt, also die Stressload war einfach unfassbar groß. Und das war natürlich nicht so zuträglich für den Heilungsprozess. Das heißt, wir haben dann nach der WM, also Mitte Juni, angefangen, da so ein bisschen in die Rehab zu gehen. Das hat aber sehr lange wirklich nicht viele Früchte getragen und war mit viel Frustration verbunden. Da wird es natürlich an irgendeiner Stelle auch gewissermaßen zirkulär, wenn du ins Training gehst und eigentlich nur negative Erfahrungen hast, ne, mit Schmerzen und du weißt, das wird noch relativ lange andauern. Ja, das hat sich jetzt gezogen bis, also merklich besser geworden ist es dann so Januar, Februar diesen Jahres und in die Prep, also jetzt.
Also ein halbes Jahr quasi bis Januar, ne? Ja. Hat sich dann erstmal
genau
nicht wirklich, was in welchem Bereich habt ihr bewegt, so beugetechnisch oder hebetechnisch?
Nicht nennenswert, also wenn es mal 110, 120 geworden sind, war es schon gut. Ansonsten haben wir zeitweise Beugen und Heben einfach komplett weggelassen und haben so mehr General Preparedness Kram gemacht und haben das.
Und das dann halt über ein halbes Jahr, ne? Das muss genau. Man sich mal. Und dann fing erstmal überhaupt das wieder stark werden, in Anführungszeichen, an.
Genau.
Jetzt haben wir Mai, das heißt nochmal ein knappes halbes Jahr.
Also wir haben jetzt genau Mai und Ende April war quasi die DM und die Prep dafür haben wir Mitte März gestartet. Also wir hatten jetzt 6 Wochen Vorbereitung mit überhaupt wieder in Comp-Equipment trainieren und 6 Wochen Prep, kann man nicht anders sagen, besser nicht hätten laufen können, muss man vielleicht so festhalten. Also es gibt natürlich viel Raum für Verbesserungen wieder. Das Heben ist noch nicht da, wo ich es langfristig gerne wieder haben möchte, aber das ist auch okay. Also die Beuge hat sich dafür umso besser entwickelt und die Bank war, ja, Bank ist brutal. Also kann man nicht anders sagen. Ne? Da ist jetzt ein Bankrekord gefallen, der stand für 11 Jahre, war komplett unangetastet. Also danach ist niemand mehr daran gekommen und Isa hat ihn jetzt RPI 7 weggedrückt. Da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben.
Auf jeden Fall noch Luft, ja. Also das sollte man sich, glaube ich, mal vor Augen führen, dass das dann ja praktisch gesehen ein halbes Jahr quasi so gut wie gar nicht gebeugt wurde, dann nochmal ein paar Monate so langsam sich da reingesteigert wurde und die Prep dann eigentlich nur 1-2 Monate gedauert hat, also oder 2 Monate. Das das auch fast ein Jahr lang in Anspruch nehmen kann, aber halt dann trotzdem sehr schnell wieder zum Erfolg führen kann, sobald man dann halt diese schlimmste Phase überwunden hat, wo man auch erstmal finden muss, glaube ich, was funktioniert. Und ja, wenn jemand mal verletzt ist, mal eine Woche rausfällt oder so, das ist kein Grund zu verzagen. Man kommt da sehr schnell wieder zu alten Lasten zurück.
Ich meine, Maxi, du bist ja sehr direkt konfrontiert damit. Und ich meine, wir hingen ja alle zusammen auch über den Plänen und haben da drüber philosophiert, was man jetzt in solchen Situationen machen kann, sowohl für Isa als auch für Maxi. Das hat ja an allen Ecken und Enden irgendwie stattgefunden und ist ja immer noch präsent. Und Maxi, du hast es ja schon gesagt, also es ist, du beugst und hebst zwar nicht schwer und es steht noch in den Sternen, aber es ist eine Frage der Zeit. Also solange man, ja. Ich glaube, das war ja bei mir mit meinem Knie genau das Gleiche, und ist ja jetzt bei Kona und der Hüftgeschichte auch eine ähnliche Sache. Solange man einfach irgendwie es schafft, eine gewisse Consistency herzustellen und weiter in Bewegung bleibt, denke ich, sind Verbesserungen und auch Verbesserungen über die ursprünglichen Niveaus hinaus unausweichlich. So. Ich denke, die meisten Verletzungen sind nicht Powerlifting-Karriere beendend, höchstens verzögernd. Aber ich glaube, alle, die den Sport auf einem höheren Niveau machen, werden langfristig irgendwie mit irgendwelchen Wehwehchen konfrontiert sein und da trennt sich dann die Spreu vom Weizen, wie damit umgegangen wird. Also je besser das eigene Durchhaltevermögen ist, desto besser sind auch die Perspektiven, langfristig sehr gut zu werden, also auch wieder sehr gut zu werden.
Und jeder Profi hat ja auch so eine Zeit, wo er mal ein halbes Jahr ausgefallen ist mitunter. Sieht man eigentlich fast nicht, dass sowas noch nie passiert ist. Gibt es sonst noch Highlights von der DM?
Ich muss sagen, so DM für mich als Zuschauer war sehr cool. Sah alles sehr, sehr geil aus. Also was Stream und Qualität und so anging. Ich war nicht vor Ort. Da kann Falk das anders beurteilen. Aber ich muss sagen, so das war richtig cool. Man konnte natürlich auch einfach alles sehr schön live verfolgen, wie das der BVDK mittlerweile macht. Super. Also das geht wirklich super von der Hand. Und es war einfach sehr angenehm anzuschauen, wie das alles so präsentiert ist und präsentiert wird. Gab generell, glaube ich, eigentlich überall sehr viele, sehr coole Klassen zum Anschauen. Hat, finde ich, zum Zuschauen wirklich einfach Spaß gemacht. Und war, glaube ich, ein ganz cooler Vibe, auch wenn man vor Ort war. Zumindest so von den Leuten, die da waren, haben erzählt, dass es sehr viel Bock gemacht hat. Und ja, da bin ich dann nochmal gespannt auf die Worlds, weil da sind wir ja dann vor Ort.
So sieht's aus.
Das wird echt krass, ey.
Ja, kurz zur Einschätzung der allgemeinen Lage auf der DM. Es war brutal cool. Also die Halle war so am östlichen Rand von Frankfurt gelegen. Wir hatten das Glück und auch viele andere haben das gemacht. Wir hatten so ein Apartment-Haus. Das war so ein bisschen wie ein Hotel mit noch so einer Gemeinschaftsküche drin und so. Haben sich viele PowerlifterInnen einquartiert und hatten dann so 10 Minuten Fußweg zur Halle. War wirklich sehr angenehm. Das heißt, auch den Hallenstandort sehr schlau gewählt, weil es nicht mitten in der Stadt war, sondern man halt relativ bequem parken und hinlaufen konnte. Also es war wirklich alles cool. Es war ein Kaufland in der Nähe, aber das sind jetzt mal so andere logistische Sachen. Die Aufmachung vom Wettkampf, man ist es ja jetzt gerade gewohnt, dass das Niveau sehr hoch ist bei der Veranstaltung an solchen nationalen Wettkämpfen in Deutschland. Das ist, also finde ich, auch eine sehr gute Entwicklung. Und es darf auch gern so weitergehen, wie du schon gesagt hast, Stream und Technik hat super funktioniert, deshalb dickes Shoutout an Lars Eppinger und Sina Marie, alle, die mal Kapazitäten haben, da in die DMs sliden und bedanken dafür, dass ihr euch so einen geilen Wettkampf angucken konntet. Shoutout an das Girl von der Versuchsannahme, die mir gesagt hat, dass sie gerne unseren Podcast hört. Ich wusste deinen Namen nicht, aber trotzdem schreib mir mal eine DM, damit ich dich hier entsprechend shoutouten kann.
Shoutout auf jeden Fall.
Also vielen, vielen Dank.
Versuchsannahme, Frau.
Dafür. der KSV hat da ein Special Feature provided für Athletinnen und Betreuer hinten im Warm-Up-Bereich. Die hatten so ein Orga-Team, die zwischen den Versuchen die Kombos umgebaut haben. und abgeräumt und sowas. Also ganz, ganz, ich bin hintergekommen und habe das gesehen und war richtig perplex und habe versucht, da irgendwie ein angemessenes Lob auszusprechen, aber das ist mir nicht so richtig gelungen, glaube ich. Also ich habe mich natürlich bedankt und gesagt, dass ich das brutal cool finde, aber hab null damit gerechnet, dass du dahinter kommst und dass dann einfach alles ready ist jetzt, also nach der Beuge dann fürs Bankdrücken zum Beispiel. Ja, und dass dann alles sofort bereitsteht und du einfach nur noch anfangen musst. Man kennt es ja eigentlich und es ist ja auch okay, dass man auf Wettkämpfen ist und das dann halt selber alles macht. Und
ganz kurz, wer war Ausrichter?
KSV Frankfurt.
KSV Frankfurt. Ach, Frankfurt, ja. Die machen ja auch immer den Wintercup und Summercup, da sind wir eigentlich immer vertreten mit den Berlinern.
Ja, ich muss leider schon mal schlechte Neuigkeiten verkünden. Das mache ich jetzt hier mal live im Podcast. Also wir haben mit der Orga vom KSV Cup gesprochen. Also Isa hat mit denen geschrieben. Und es hieß wohl, dass der Summer Cup dieses Jahr nicht stattfindet.
Okay.
Which is bad. Das heißt, wir müssen jetzt hier intern nochmal eine andere Lösung finden, weil wirklich, ich glaube, 10, 15 Leute von uns geplant waren, dort zu starten, um ihre Quali zu holen oder zu verbessern. Also aus der Bird Gang selbst. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal schnacken, wie wir das jetzt umlotsen. Ja, so viel zur DM. Das ist aber nicht der einzige Start gewesen in der Bird Gang dieses Wochenende. Aus Konas Truppe gab es auch nochmal ein bisschen Action. Wie lief's denn da?
Ich hatte jetzt, also an dem Wochenende war es tatsächlich nur einer, aber ich glaube 2 Wochen vorher war es noch ein anderer. Also Sammy und Max.
Shoutout Sammy und Max.
Das war sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also bei Sammy war es der erste Wettkampf generell. Also der ist wirklich zu mir gekommen und hat da noch kein Powerlifting und nichts gemacht. Deswegen hat wir da jetzt den ersten gemacht, den ersten Wettkampf zusammen. Und das war sehr cool. Also er hat dann 560 Kilo total gemacht. Was ein 560 Kilo Wettkampf-PR ist. ja, war auf jeden Fall sehr, sehr gut. Wir sind 8 von 9 gegangen. Der gute Mann hat sich bei der Beuge etwas überschätzt. Aber gut, so ist es halt manchmal. Ich habe dann, oder bin da auch nicht böse drum oder sonst was. Also war trotzdem alles in allem sehr, sehr gut. Er hat dann den Todesgrinder noch in der dritten Bank rausgehauen. War auf jeden Fall auch sehr cool anzuschauen. Also, wer sich die Lifts nochmal anschauen will, ist natürlich auf unserer wunderschönen Instagram-Seite birdking.powerlifting zu finden. Und ja, Max ist dann auch nochmal gestartet in Kärnten, also Bundesland von Österreich, bei der Kärntner Landes. Und das war richtig, richtig gut. Also, ich muss sagen, Max zu coachen macht unglaublich viel Spaß, weil wir sehen uns erstmal so im Training sehr oft, aber sind halt auch gut befreundet. Und mit ihm ist es immer so ein richtiger Struggle mit seinem Rücken gewesen. Der Mann ist einfach so ein Rückenverletzter. Also er hat wirklich jetzt spezifische Probleme. Ich will da jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Aber deswegen war das sehr cool, dass wir das ganze Peaking und die ganze Wettkampf eigentlich keine Probleme hatten, weil wir es einfach sehr gut alles geplant haben, so das Training in den Wettkampf rein. Und ja, ist dann das erste Mal auch über 600 Kilo total gekommen, also 611, davor waren es 590. War auch sehr cool. Einen dicken Beugerekord, persönliche Bestleistung aufgestellt und sogar ein Landesrekord im Heben. Also, alles in allem, auch hier 2 sehr coole Wettkämpfe gewesen. Hat wieder unglaublich Spaß gemacht. Diese Woche starten noch 2 Athleten von mir und dann
Und du selbst.
Und ich selbst. Oh, jetzt hast du es schon gespielt. Obwohl, dann ist der Wettkampf schon vorbei. Ja, ich starte auch. Ich muss mir Quali holen für die Starts 2025. Stouts.
Für was?
Stouts. Für Stouts. Ja, wird ein bisschen knackig auf jeden Fall. Also ich glaube, im Subtotal werde ich jetzt nicht so viel rausholen, aber ich habe natürlich mein kleines Köfferchen dabei mit dem Good Old Reliable 300 Deadlift. Und ich hoffe,
kann ich den mal ausleihen. Tactical Advantage.
Richtig.
Apple 300 kgs.
Da gibt es keine Tactical Advantage. Ich werde einfach sagen, gut.
Pack drauf.
Wir machen das Ding jetzt, den Sack zu mit Deadlift und dann passt das. Und nächste Woche geht's dann wieder regulär ins Training rein und dann wird wirklich nochmal ein paar Hüftgains hoffentlich gemacht. Ja, jetzt bin gespannt, online, wie es wird.
Wann ist bei euch die Stauz?
Stauz? Im September. Ich weiß noch nicht genau wann. Mitte, Ende, glaube ich.
Ja, müssen wir mal abchecken hier, Maxi, ob wir vor der Kappas haben.
Selber hatte ich mir auch gerade gedacht, das wäre mal eigentlich eine gute Gelegenheit. Obwohl wir dann wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie viel vom Gym dann gesperrt ist.
Alles.
Naja, der Powerlifting-Bereich wird schon für das Wochenende gesperrt sein.
Naja.
Aber dann wird alles auch recht knackig wieder zurückgebaut. Ja, also die Start ist vom 6. bis 7. September.
Nice. Ich würde einfach mal das Thema weiter hacken. Wieder was von unserer kleinen... Wir haben jetzt ein neues Wort. Es ist jetzt nicht mehr, was haben wir gesagt? Research-Runde? Weiterbildungsrunde?
Athlete Research. Wir haben es jetzt umgetauft.
Und wir haben jetzt einfach auch das geklaut und nennen das jetzt auch Skill Meetings. Finde ich sehr, sehr gut. Und ein kleines oder zwei Themen gerade aus unseren Skill Meetings. Ich habe gerade meine Blog-Priorisierung ein bisschen überdacht. Falk versucht gerade sein Head around High Reps zu rappen in Beuge und weiß noch nicht, ob er sich damit anfreunden kann oder ob er immer noch denkt, was labert ihr für eine Scheiße. ja, Megan Scanlon beugt jetzt auch wieder Sechser, habe ich gesehen. Falk, wie ist da deine, bist du noch auf Kriegsfuß mit High Reps oder begeistert oder Angst? Welches Gefühl dominiert?
Ich bin in der Theorie bereit, das auszuprobieren. Bloß nicht bei mir selbst, das möchte ich schon mal festhalten, aber die Mädels kann man da sicherlich irgendwie mit knechten. Ja, es kommt gerade leider so hebeltechnisch keiner so richtig in Frage. Also es gibt so ein, zwei Kollegen, bei denen ich das anstrebe, aber beim ersten habe ich das jetzt auch schon geprogrammt. Der macht das jetzt dann diese Woche zum ersten Mal. Ich kann jetzt halt noch keine Outcomes davon präsentieren, aber ich bin bereit, dem eine Chance zu geben und hoffe, dass das Früchte trägt. Aber Isa wird nach der WM auf jeden Fall auch nochmal 6er, 7er, 8er in den Plan bekommen. Auch auf die Gefahr hin, dass sie mich dann dafür hasst.
Ja. Wir reden über alles so über fünf Reps, also so 6er bis 8er. Manche machen so ja gar 9er irgendwas. Und da halt in den Complets. Ne? Hast du es eigentlich mal beim Deadlift gemacht? Also es geht ja vor allen Dingen jetzt erstmal um Kniebeuge, dass man da so 6er bis 8er, 9er beugt und das anscheinend haben wir bei Alba gehört, wir haben das bei Megan gehört und sehen das auch immer öfter mal, dass es manche Athleten gibt, auf jeden Fall nicht alle, wo das wohl so ein Staple ist, wo die mit am meisten Progress machen können, durch wahrscheinlich technische Anpassungen, durch einfach extrem viel Volumen akkumulieren und ich weiß nicht, ich habe sowas öfter schon mal als erstes, glaube ich, bei dem Deadlift gemacht. Also ich habe sehr viele, die sehr aufrecht Sumo-Deadliften. Genau das Gegenteil von so Convi-Deadliftern. Da würde ich das jetzt nie machen, denen irgendwie Sechser zu geben. Und habe damit aber eigentlich relativ gute Technikerfolge gehabt. Ich weiß gar nicht. Hast du es mal bei... Also Bank, denke ich mal, haben wir ja alle Athleten, die High Reps machen, oder?
Ja.
Es wird genickt. Ja. Es wird einstimmig genickt.
Ja. Shoutout an die Neuner-Gang von mir gerade, die hier Neuner ballern. Ja, Close Grip Neuner.
Okay, Close Grip. Ja gut, okay, das ist ja... also bei mir, bei uns auch, ne? Ja, also heben. Isa hat zu ihren Peak-Deadlift-Zeiten auch 6er, 7er heben dürfen. Nochmal so an ihre Low-Rep-Work hinten ran geworfen. Mhm. Ja, hat echt sehr gut funktioniert, also einfach um nochmal ein bisschen Workload zu akkumulieren. Sami, Shoutout Sami, hat auch regelmäßig Sechser im Plan stehen. Ja, aber das sind halt alles so Kandidaten, die hebeltechnisch dafür gut in Frage kommen. Ja, ja. Der Rest ist sehr Convi-lastig, beziehungsweise hat eher so einen Cluster-Style-Deadlift. Da bietet sich das noch nicht so an. Also da ist, sie liegt der Fokus erstmal so ein bisschen drauf, Rhythmus zu generieren, das so hinzubekommen. Denn irgendwie, keine Ahnung, anderthalb, zwei Minuten Set für 6 Wiederholungen muss nicht sein. Ja, aber ansonsten High Reps in den Sumo Lifts völlig fein, gute Erfahrungen mitgemacht, hat sich eigentlich auch immer ausgezahlt. Also Progress ist da bei den Leuten auf jeden Fall präsent, wenn die das haben. Ich habe die aber nie so richtig heavily progressed. Also es war nie so, dass dann da der Fokus extrem drauf lag, sondern es war meistens, okay, wir haben jetzt hier ein paar Singles, Triples gemacht und schmeißen jetzt nochmal zwei Sätze Sechser hinten ran. Also so ähnlich in dicken Anführungsstrichen wie dieser Close Grip Style, dass man da hinten dran nochmal so ein bisschen Hypertrophy Balance Work hat. Genau. Das war so der Ansatz bisher. Bin natürlich auch offen und überlege auch, wer das machen darf und machen soll, da die mal so ein bisschen zu fokussieren. Also muss ich mal schauen, wie ich das etabliere.
Ich glaube, was ich für mich da mitgenommen habe, dass es kein Tool ist, jemanden in eine bestimmte Technik zu bringen, sondern er muss die Technik schon mitbringen, davon zu profitieren. Also klar, es gibt so Cases bei Anfängern, Sumo, ne? Aber meistens korreliert es dann auch, dass die halt Potenzial haben für eine gute Technik. Und dann, wenn die halt auch vor allen Dingen ohne Pause halt diesen Sechser, Siebener durchziehen müssen und ich denen auch sage, das fand ich immer wichtig, denen auch mitzuteilen, ihr übt hier Slackpull und Wedgen. Also macht keine Minute Pause zwischen jeder Rap, macht nicht 6 Singles oder 7 Singles, wo ihr dann drüber nachdenkt, wie ihr es macht, sondern hier geht's wirklich Wedgen probieren, verkacken, direkt nochmal probieren, verkacken, direkt nochmal, jetzt war es ein bisschen besser, direkt nochmal, jetzt war es wieder ein bisschen schlechter, direkt nochmal, jetzt war es besser, nochmal, jetzt war es richtig gut. Also das gibt dieses, wie so Freiwürfe, habe ich das immer gesagt, nächsten Ball nehmen, werfen, daneben, nächsten Ball werfen, war ein bisschen besser, oder Dart werfen, so schnell nacheinander, dass man so dieses Feingefühl für den Slack aufbaut und den Wedge, das richtige Timing einfach. Hatte ich auch Leute, die haben das halt komplett erstmal falsch gemacht, sag ich mal, und haben sich dann immer ewig Zeit gelassen zwischen jeder Rap. Und dann habe ich auch gesagt, das ist nicht das Ziel dieser Übung, drüber nachzudenken, was man besser machen soll, sondern dass man halt viele Raps nacheinander schnelles Feedback bekommt, wo ein das Gewicht hinhaben will, wie viel Prozent man mehr beim Slackpull geben soll. Und wo das halt überhaupt nicht funktioniert, ist, wenn Leute diese Hebel nicht haben, das auszuhalten. Ne? Also da brauchen wir jemanden, der aufrecht ist, der halt viel mit Push auch arbeiten kann und der das erstmal gecheckt hat. Wenn du jemanden hast, der 7 Raps aus dem Rücken hochkrüppelt, dann macht man damit wirklich mehr Schaden als positive Sachen. Das habe ich wirklich gemerkt, dass man da halt eben so Sean Noriega, ich habe es jetzt von Angelo Fortino gehört, dass die in ihrer Prep 9er gemacht haben, 8er, 9er, kurz vorm Wettkampf, aber halt, weil die das brauchen, damit ihre Technik crisp bleibt. Dann guckt man sich aber auch diese Deadlifts an und weiß, das hat nichts zu tun mit einem vorgelehnten Sumo. Und wenn du so jemanden 9er machst, der stirbt halt einfach nur. Da musst du immer, glaube ich, die Rep-Range anpassen, dann wenn jemand nicht so super Hebel hat beim Sumo, sind dann vielleicht eher 5er angebracht. Und wenn jemand einfach Konvi, macht es halt Sinn, warum die selten was über 5 Reps haben. Ja, da muss man sich ein bisschen danach richten. Wie ist es bei dir, Kona? High Rep Deadlifts mal gemacht?
Also mal gemacht, ja. Aber ich programme das sehr selten, muss ich echt sagen. Ich überlege gerade, ob ich generell mal irgendwas über 6 Reps gemacht habe.
Finde ich aber interessant. Ich habe da auch immer so ein bisschen Bauchschmerzen damit, weil ich mir denke, so, vielleicht muss man da jetzt nicht so unbedingt das höchste Volumen fahren, sondern lebt dann eher davon, ein bisschen, ja, einfach Spezifität zu generieren und den restlichen, also gerade so Hypertrophy Work, eher über andere Lower Body Movements zu machen.
Genau das, ja, voll.
Ja, ja, genau. Und dann sehe ich aber auch voll, dass man gerade im Sumo, also so einen hochtechnischen Lift, sehr von dieser Übung für das Timing profitieren kann. Aber ja, bin da auch wahrscheinlich auch ein bisschen biased durch meinen Deadlift-Stil gezwungenermaßen.
Komplett anderes Extrem,
klar. Da mehr als 3 Reps jemanden mehr als 3 Reps aufzuschreiben, weil ich mir denke, also ich möchte hier nicht mehr als 3 heben, Alter.
Nee, das ist auch eine ganz andere Belastung. Also, ich meine, Kona kann am meisten sagen, der hat mal eine Phase beides gemacht, aber ich denke, wo man auch die Analogie ziehen kann, ist halt dann wirklich so super Low-ROM. Also, wir reden ja dann auch über Low-ROM, aufrechtes, wenig ermüdendes, hohe Intensität verkraftendes Sumo. Entsprechend ist da halt Bank, dass, ne, wenn du eine Low Range of Motion hast, auch schwere Singles nicht fatiguing sind, da würdest du ja auch nicht auf die Idee kommen, nur noch Singles und Triples zu machen und ansonsten alles nur Kurzhanteltraining. Ne? Da profitierst du natürlich auch mal von höher Rap-Sets, weil du auch viel, ich denke mal, das Ding ist halt, weil du so wenig Weg hast, musst du halt auch dann sehr, sehr viel Volumen akkumulieren, um einfach auf denselben Weg zu kommen, wie wenn jemand halt einen Meter ROM hat bei der Bank. Und ich glaube, da ist so ein bisschen die Analogie, dass man das halt polarisierend macht. Einerseits klar, brauchst du diese schweren Exposures, also die dürfen nicht wegfallen, die dürfen nicht fehlen, aber dann halt sehr viel Volumen zu akkumulieren, macht da, glaube ich, Sinn. Ich habe früher immer die eher auch dann gepusht, wenn ich gesagt habe, okay, wir machen jetzt High Reps. Ich hatte mal zum Beispiel Ascending 6er, die dann auch API 7, 8, 9 geendet haben in einem Block als Backoff zu einem Single. Ich glaube, das war halt Overkill, hat halt super fatigued. Ich bin jetzt mehr so ein Freund von auch so ein paar Heavy Sets und dann am Ende nochmal ein paar super leichte 7er. Anscheinend funktioniert das doch ganz gut, aber da muss ich auch gerade noch mein Head drumrum rappen, warum du mit 72% 7er und 8ern, was die für eine Wirkung haben.
Ja, ich glaube, ehrlich, so wie Falk das gerade gesagt hat, das, was man, glaube ich, mit so High Reps erreicht, kann man auch sehr cool mit Accessory Movements erreichen. Und da ist dann vielleicht auch manchmal dieser Trade-off, gerade was Fatigue angeht, vielleicht doch ganz gut zu sagen, okay, dann machen wir halt hier einfach einen leichten technischen Vierer zum Beispiel und stecken danach noch die Arbeit in irgendwie im Sumo von mir aus in andere Sachen rein. Keine Ahnung, irgendwas Hinge-mäßiges. Auf jeden Fall, glaube ich, gibt's da doch ganz coole Möglichkeiten, dass man da jetzt nicht jemanden durch einen 7er, 8er Raps-Satz schicken muss. Aber ganz ehrlich, ich find's auch mal cool, gerade so nach einem Wettkampf zum Beispiel, wenn du sehr progressiv so Blöcke planst, dass du sagst, okay, wir machen jetzt halt einfach mal so als komplettes Konträr so 4 Wochen lang 7er. Die müssen ja überhaupt nicht schwer sein, die müssen ja auch nicht in Ad 9 enden, aber dann vielleicht einfach 6er, dann 5er und dann wieder irgendwie so ein bisschen Mainwork reinstecken in den Athleten, der dann einfach wieder so normale oder legitime Rap-Schemen fährt.
Was ordentlich ist dann, macht,
das ist dann auch voll okay. Manchmal ist es ja auch einfach so ein bisschen, hast du da drauf Bock? Ja, können wir mal probieren. Und ich finde, so ein können wir mal probieren, ich habe darauf Bock, ist auch echt voll viel wert für einen Athleten. Und es muss ja nicht einmal alles immer nur so absolut science-based abgedeckelt sein, dass du sagst, ja, aber eigentlich ist es optimal, wenn wir jetzt einen Vierer machen und vielleicht dann noch einen Fünfer, dann ist es auch mal cool, für ein paar Wochen sowas mal zu machen. Da geht
einfach,
keiner
einfach mal ballern.
Hops. Ja, ja. Vor allem, wenn man die Langfristigkeit von der Zusammenarbeit sieht, dann ist das auch voll okay. Also wir reden jetzt auch von 7ern, ne? Also das ist halt für uns High Reps, legit sagen wir ja gerade 7 Reps dazu. Das gilt, glaube ich, auch noch schlimmer. Von daher aus ist alles legitim hier.
Ich will noch mal kurz was anderes ein oder eine andere Möglichkeit einwerfen, weil, also wir fahren ja oft, wenn die Möglichkeit besteht, eher den Ansatz, so Low-Risk-Volume reinzuholen über ja, Übungen, also Assistance-Work, die möglichst viele Bereiche abdeckt. Es gibt aber auch Leute, die einfach trainingstechnisch auch überhaupt keinen Bock, dankeschön, keinen Bock haben, irgendwie irgendwas anderes als SPD zu machen. Also ich habe tatsächlich so ein, zwei KandidatInnen, die nicht so Laune haben, richtig Assistance Work zu ballern und die dann eher dafür bereit und offen sind, dann halt ja das den Großteil des Volumens über die Comp Movements reinzuholen. Und da muss man dann, also bietet sich dann natürlich sowas High-Rappigeres an, aber irgendein Tod muss da halt sterben. Ne? Also.
Ich würde mal die Debatte weiterführen auf, was ist denn Evidence-Based, was ist Research-Based, was ist Science-Based. Da gibt es ja eigentlich von den Führern, oder sagen wir mal denen ich vertrauen würde, auch so hier Data-Driven Strength, die sagen halt immer wieder, wir trennen halt unsere Research.
Haben wir eigentlich mal so ein Data-Driven Strength-Bingo für den Podcast gemacht? Also ich glaube, die kommen jede Folge mindestens einmal. Ja,
aber sind halt die führenden
Researcher, ja, ja geil,
halt, die da in dem Bereich auch spezifische Sachen erforschen und aber auch B, das in einem riesen Kontext bringen. Das meine ich ja gerade, dass sie ihm nicht sagen, okay, wir haben jetzt eine Studie, wo irgendwelche Lappies 2 Variationen gemacht haben, die eine war besser, okay, das ist jetzt der neue Standard, wir machen nur noch die eine Übung. Die haben halt die großen Meta-Analysen gemacht jetzt in dem Bereich und sind selber halt Powerlifting-Coaches, sagen selbst, das, was sich am meisten geändert hat, ist, dass wir einzelne Studien nicht mehr groß unser Training beeinflussen lassen, wie wir das machen. Weil die wissen, was hat das eigentlich jetzt, was, wie wenig bewegt das jetzt aktuell an unserem Verständnis von Training. Das ist halt sehr, sehr gering. Die machen eine riesige Meta-Analyse mit den besten Daten, die jetzt gerade zur Verfügung stehen und sagen aber auch nur, das spiegelt halt nur die Datensatz wieder, den wir haben. Und das Einzige, was wir daraus mitnehmen, sind so grobe Trends. So, wie entwickelt sich Volumen, wenn wir mehr machen? Theoretisch im ungefähren Verlauf so. Und da geht es nicht um genaue Zahlen, wie viel Sätze jetzt genau und das und das. Und die sagen halt selber, das kann nur unterstützen, was wir für Erfahrungen im Training sammeln. Und wenn wir halt immer, wenn wir das Gefühl haben, hey, wir haben mehrere Athleten, das und das ist eher der Trend, dann bevorzugen die, glaube ich, eher das oder gehen danach, anstatt wir haben hier eine Studie mit untrainierten Leuten, die hier über 8 Wochen Kraft getestet haben, so, ne? Also es gibt ja wirklich diese Studien mit trainierten Leuten und dann denke ich mir so, alle in unserem Gym heben doppelt so viel wie die. Das hat nichts mit trainiert zu tun. Ja, ja. Das ist eine 8-Wochen-Studie von Leuten, die wahrscheinlich einmal die Woche so ein bisschen trainiert haben.
Da ist die Hälfte Cardio davon.
Genau. Und ich glaube, was halt wichtig ist, ist, und ich denke, ich bin ja jemand, der sich sehr viel damit beschäftigt und da auch versucht, sehr viel mitzunehmen. Aber da muss ich mich auch accountable halten, wenn man eine Theorie hat, die halt in der Theorie gut funktioniert und man sieht aber in der Praxis, dass was anderes funktioniert, dann muss man seine Theorie hinterfragen. Da hat auch Eric Helms mal viel drüber geredet, dass immer wieder dieser Bias ist. Man hat eine Modellerklärung von, was theoretisch im Muskel passiert, leitet daraus ab, na, das muss ja dann gut funktionieren im Training. Und dann wird halt sehr stark versucht, immer wieder das zu begründen und die Datenlage so zu twisten und zu sagen, na ja, wahrscheinlich ist es deswegen so, dass wieder meine Theorie funktioniert am Ende. Das ist ja auch generell so ein Bias und das passiert halt sehr häufig. Und man muss sich dahinter fragen, was muss denn in der Realität passieren, damit man das anzweifelt. Generell hätte ich das früher auch so gesagt, von der Theorie her, lass uns halt zum Beispiel jetzt, was das angeht, schwere Reps machen und also schwere Low Reps und alles andere können wir dann mit RDLs oder so zum Beispiel ergänzen, ne? Oder bei der Kniebeuge halt in der Leg Press und Hex Squat. Jetzt sieht man aber wirklich an der Spitze, ich sehe es halt bei hier Marcellusine Trainees super oft, wir sehen es bei Agatha, wir sehen es bei Megan, wir sehen es bei Alba, die das auch nochmal betonen, wie wichtig diese High Reps Squat-Sessions sind, wo ich aber auch struggle. Ich sag's euch, wie es ist. Und da werde ich halt auch versuchen, und das ist ja auch so ein bisschen unser Ziel von diesen Skill-Meetings, dass wir uns accountable halten, zu sagen, okay, wir probieren das jetzt mal mit 3 Athleten.
Ja.
Ich bin da aber auch gespannt, ne? Also da mal Leute mit guten Hebeln zu suchen und wirklich diese High-Rap-Sets neben natürlich super schweren Sätzen zu integrieren. Auch beim Sumo mal zu probieren. Ich habe eigentlich immer diesen Staple-Single und dann halt so 5er bis 7er. Da mal zu probieren, die Low-Reps wirklich zu pushen, wie sich das dann im Vergleich auswirkt. Ja, da müssen wir uns, glaube ich, alle immer selber so ein bisschen testen und uns unsere Biases so ein bisschen aufknacken.
Ja, ich glaube, dass es auf jeden Fall auch gut ist, gerade bei so High-Rep-Sachen, dann auch damit völlig fein zu sein, da jetzt nicht insane krass zu erwarten, dass du dann Ad-9-Satz pusht mit allem drum und dran, sondern das wie alles ist, das halt wirklich langsam aufzubauen. Und ich glaube, das sind gerade auch die ersten Wochen einfach mal ein bisschen kacke und sehr langweilig wahrscheinlich. Aber ich glaube, das addiert sich schon ziemlich stark, wenn du das jetzt nicht so gewohnt bist, so viele High-Raps zu machen, dass das schon dann nochmal einen ganz anderen Effekt erstmal hat. Auch wenn du gut gebaut bist. Aber ich würde auch ehrlich sagen, ich würde einiges an Geld zahlen, um zu sehen, dass Falk 8 erhebt.
Hä, vor allen Dingen, aber guck mal, was der jetzt in der Beuge gemacht hat in seiner Cardio-Sehnen-Adaptionszeit.
Da, Tempo, das muss man halt auch mal sagen. Und das hat Kona auch live gesehen.
Ja. Das war auch noch, das war letztes Jahr so im Sommer Richtung August oder so war das, ne?
Das war da Anfang, Mitte August war das. Also wirklich Full-Speed, High-Temperature.
Naja, Low-Speed.
Vernichtungsbeuge.
Das war schon krass.
Froh, dass ich das nicht mehr machen muss, bin ich ganz ehrlich.
Aber ich denke halt, bei Falk ist es natürlich genau das Gegenbeispiel, ne? Wenn er beim Heben, du musst mal wirklich ein Lineal dran halten und ich würde wetten, Falk macht mit einer Rap so viel wie Kona mit 3 Raps von der Hantel, die sich bewegt. Na gut, lass es das Doppelte sein, aber das auf jeden Fall. Vor allen Dingen, wenn man dann halt noch so Torque-Momente berechnet, also wie viel die Hüfte zum Beispiel streckt, wie viel Grad und wie viel die Knie, ist es, glaube ich, deutlich, deutlich mehr. Und da macht es dann entsprechend, wenn man das so gleichsetzt, wieder total Sinn, warum der eine vielleicht höhere Reps ab kann und die auch vielleicht braucht und ein anderer das halt umbringen würde.
Kona am Rechnen.
Ich bin nur gerade, was hat Max gerade gesagt? Dass Falk 3-mal so viel
Weg mit einer
Weg Rap hat, wie ich bei einer Rap.
Also vielleicht nicht in der Hantel, vielleicht doppelt, aber auf jeden Fall so im Hüftgelenk oder sowas oder im
das Kniegelenk, möglich.
Wenn man da wie viel durchbeugen muss und strecken muss in den Gelenken, ist wahrscheinlich wirklich der Doppelte.
Ja, ich glaube, wir können abschließend sagen, Falk hätte nicht so viel Spaß.
Falk darf weiter dribbeln.
Aber man muss auch ehrlich sagen, ich glaube, Falk hat mehr Spaß an 7er Benchen als ich an 7er Benchen, weil da habe ich nämlich wirklich, wirklich gar keinen Spaß dran. Also da ist.
Da ist das los wieder andersrum, ja.
Das, da muss man zum Beispiel sagen, da finde ich es immer sehr lustig. Da ist auch bei mir bei leichtem Gewicht die ersten 5 Raps, ich denke, boah, das wird so ein Undershoot. Und dann bei den letzten 2, dann ist dann wirklich, da ist der Stecker einfach raus. Da macht der, also gerade so Trizeps, Brust, der Lockout ist komplett Pfeife. Ja. Kritisch.
Ich finde das immer eine Katastrophe bei Tempo-Raps. Wie macht ihr Tempo-Raps auf der Bank? Macht ihr so 3-0, 3-1-0 oder 3-2 oder was ist da eure favorisierte Tempo-Variation?
Selber machen oder prescriben? Vielleicht.
Ja, selber prescriben. Also ich mache immer 3-1. Das ist eigentlich so mein Standard. Wenn ich so
mach meistens immer so, gerade wenn es so Richtung Primer oder so, weil so Singles-Kram ist, Doubles-Kram, sowas, dann ist es meistens so eine 4-1-0, was so 4-1-0, 4-2-0, weil dann ist es nämlich
Bös.
Ehrlicherweise eine 3-1-0. Wenn du aber 3-1-0 sagst, hast du eine 2-0.
Sekunden, ja. Ich lasse Sekunden und dann halte ich die auch accountable, die Athleten, dafür, dass es halt 3 Sekunden sind und 1 Sekunde. Das heißt, wahrscheinlich ähnlich, ne? 4-2 und dann 3-1 ist
bestimmt dasselbe. Ich muss gerade mal überlegen. Ich habe irgendwo, ich glaube sogar bei uns im Gym, waren dann Leute, ich kann es nicht mehr genau pinpointen, aber da habe ich es dann auch gesehen, die dann so, ja, ich mache jetzt Tempo-Bench 4-2-0 und war halt normales Tempo. Also legit einfach eine komplett normale Bank und ich irgendwie so, was, hä, warum? nee, also ich versuche es auch so in die 3 Sekunden Exzentrik zu kriegen. Das hat bisher ganz gut geklappt. Also bei den meisten war tatsächlich der Bottleneck nicht unbedingt die 3 Sekunden einzuhalten, sondern wie die 3 Sekunden eingehalten wurden, sondern also dass das nicht irgendwie eine flüssige Motion war. Also dann ultra krass. Also ich
Achso, und dann
am Ende genau, lassen, dass du dann so die ersten 2-3 Zentimeter so quasi die 3 Sekunden schon abgearbeitet hast und dann, ah, scheiße, ich habe ja nur 3 Sekunden, jetzt muss ich hier aber ganz fix wieder runter. Ja, das war eher das Problem bisher, aber ansonsten. 3-1-0, 3-2-0, meistens so the way to go, halte ich für sehr sinnvoll.
Ich habe jetzt halt 3-2-1 und dann meine ich so, Digga, ich zähle ja immer Sekunden, soll ich wirklich 3-2-1 machen, Sekunden, yo. Und dann nochmal 2 Sekunden auf der Brust warten, nach 3 Sekunden runter, also wirklich, 21, 21, 21, dann auf der Brust 21, 21 und dann nochmal eine Sekunde hoch. Also Konzentrik finde ich da das Sinnloseste, was es gibt. Ich finde halt, wenn die klar, du machst die Eccentric für den geilen Barpath, dann auf der Brust pausieren, um halt diesen Soft-Touch-Leg-Drive zu üben, aber halt auch generell die Pause zu trainieren, ne? Damit man sich gewöhnt dran. Aber warum man dann die Konzentrik noch begrenzen muss, das ist für mich so ein komplettes Warum. Da habe ich auch gleich erstmal interveniert. Und jetzt wurden aber aus meinen Doubles Triples. Und wenn du da pro Sekunde, also ich nehme da 90 Kilo bloß. Und da bin ich halt tot nach 3 Reps. Da sage ich, Digga, das waren halt 2 Reps mit Reserve. Ich hätte vielleicht noch 2 Reps so geschafft, weil mich diese Constant Time on Attention so das.
Das ist brutal.
Ja, funktioniert trotzdem gut. Also hier bei mir super leichte Last an den Priming Days. Funktioniert da geil, aber da kann ich halt auch nichts nehmen, ne? Und da bin ich komplett tot nach 2-3 Reps.
Ja, das macht nie Spaß, Tempo-Sachen, aber bringt halt auch schon ein bisschen was, muss man ehrlich sein.
Voll. Also, desto kleiner die ROM, desto mehr Genauigkeit brauchst du. Ich finde es ja auch geil. Aber
wir hatten das ja schon mit der Clean and Jerk oder Snatch Analogie, dass da Timing einfach auch sehr, sehr wichtig ist. Gerade wenn du so eine Sync-Touch-Bench hast, die sehr auf dieses Timing, auf diesem Timing beruht. Habt ihr die Erfahrung schon gemacht, dass Leute wirklich ungewöhnlich stark in so Tempo-Movements sind? Also im Vergleich zum regulären Comp 1RM?
Na, dass die fast keinen Unterschied macht, wenn du ein Single machst mit Tempo, ne?
Ja,
ja, das habe ich safe auch gemacht. Also ich nicht bei mir. Bei mir kackt es dann doch sehr ab. Auf ein Single komme ich noch so nah ran an die Leistung. Die ist dann schon weniger. Aber sobald du halt Raps machst, tot.
Mhm.
Und dann gibt es andere, die das eigentlich gut handeln können. Mhm. Ne? Also sehe ich auch oft, ja.
Ja, insane. Also gerade die Mädels, ne? Also
ja,
bei mir im Team sehr krass.
Glaubst du, es liegt an der kürzeren Range of Motion? Aber ich würde jetzt sagen, du hast ja noch eine der kürzesten und ich habe jetzt ja auch keine Kilometer-Bench.
Ja, eben. Also unsere Hebel sind ja eigentlich ganz gut. Und der Drop-Off trotzdem relativ hoch, würde ich sagen. Also ich habe ja schon viel dafür trainiert, die Exzentrik möglichst schnell zu machen. Deshalb würde ich sagen, merke ich es auch, wenn die länger wird. Aber ich würde, also Isa ist natürlich auch sehr, sehr schnell in der Exzentrik, aber trotzdem ist ihr Drop-Off von der Comp-Bench zur Tempo-Bench nicht so hoch. Also bei auf Raps dann schon, Singles, aber ich glaube, die könnte auch 107, 110 Tempo drücken. Mhm. Und Sarah auch, also die hat einen 90er Bench Single 1RM und hat auch schon 85 getempot. Also brutal. Da bin ich dann immer so ein bisschen überfordert. Was mache ich denn jetzt an dem Tempotag, wenn der so gut performt? Den will ich ja eigentlich nur als Primer drin haben und muss mich dann auch selbst immer so ein bisschen zügeln, dass ich den nicht zu stark progresse.
Ich habe da auch gerade überlegt, ich glaube, auch für mich jetzt, wenn ich sowas sehe, entweder muss man dann wissen, ist es okay, dass ich den dritten Tag vielleicht sogar diesen Single ein bisschen pushen lasse, vor allem wenn es jetzt nur der erste Satz des Single ist. Ich denke, auf Raps wird es dann doch ein bisschen limitierend. Aber genau, lasse ich das einfach zu, wie du schon sagst, dass der nicht ganz so schwer wird, aber dann trotzdem noch schwer. Oder, was ich mir gerade überlege, was vielleicht dann ein gutes Tool wäre, wenn ich merke, ey, die pushen diesen Tempo-Tag zu doll und dann leidet der Primary drunter, einfach wirklich diesen Constraint zu erhöhen. Dann halt eine 3-2-0 zu machen oder vielleicht auch eine 3-2-1 zu machen. Vielleicht auch ein Double dann als Topsatz, dass man dann wirklich nochmal das Gewicht einschränkt und sogar noch dieses technisch Wichtige an dem Tag noch mehr in den Vordergrund stellt. Das ist eigentlich eine ganz coole Wahl. Fällt mir gerade auf. Also, Grüße an alle Athleten. Ihr seid am Arsch.
Max, dich schon mal mit kleiner Vorwarnung hier. Ich hatte mal eine Zeit lang, da hatte ich, da war ich in der Tempobank, gerade bei Singles, erstaunlich gut und es hat gar nicht so viel Unterschied gemacht zu meinem Comp-Single. Ich weiß auch gar nicht warum, sich das wieder so geändert hat, aber das war irgendwie erstaunlich tatsächlich. Aber nochmal, um was anderes zum Thema Tempo zu sagen. Wir hatten es ja vorhin schon kurz angesprochen. Falk hat ja damit sein Knie gerehabt. Klopf auf Holz, dass es gerehabt ist.
Ich auch.
Und ich hatte jetzt auch lange Zeit wegen der Hüfte das gemacht. Muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob das was gebracht hat, so direkt, weil irgendwie, ja, fühlt sich jetzt trotzdem nicht so an, als hätte es unglaublich viel gebracht, da Tempo zu machen.
Für deine Beuge oder für deine Hüfte?
Für meine Beuge und für meine Hüfte. Also für meine Beuge finde ich...
Technik oder für die Strukturen?
Also für die Struktur Hüfte glaube ich jetzt nicht. Ich glaube, da war es einfach so, den Work zu reduzieren, den Workload zu reduzieren, Volumen, Intensität und so. Das Einzige, was ich das Gefühl habe, was wirklich gemacht hat, ist, dass es mir so ein bisschen in mein Beugepattern reingekackt hat. Und wenn ich jetzt schneller runtergehe, das Gefühl habe, dass es mich voll aus der Bahn wirft, weil ich das einfach lange nicht mehr gemacht habe.
Komplett genau dasselbe. Ja, ich glaube, aber da muss man ja wirklich, also ich bin jetzt natürlich, sind wir ja beide strukturell, hebeltechnisch nicht so die besten Beugearchetypen.
Ja.
Das braucht dann, glaube ich, auch einfach wieder wirklich viel Übungszeit, um da einen Groove zu finden.
Gerade einfach,
aber weil ich hab genau das Gleiche beobachtet.
Ja, gerade weil du ja das in Einklang bringen musst, dass du nach unten gehst und wieder in Vorlage kommst. Und sonst war diese Vorlage immer sehr kontrolliert und da konnte man es gut ausgleichen. Aber jetzt musst du dann plötzlich so ein bisschen schneller runtergehen. Und ich finde, das ist ein richtig komisches Gefühl, wenn dann auf einmal dein Oberkörper viel, viel schneller parallel zum Boden hängt, als noch davor, wenn du das kontrollieren konntest. Und das ist schon, ich glaube, so diese Zeit jetzt nach dem Wettkampf, wenn wir wieder die Beuge angehen, glaube ich, interessant, was dann so passiert, wie wir das wieder wegbekommen oder wie wir das machen.
Also Tempovariation, denke ich mal, für die Strukturen die richtige Wahl. Ich habe mich da nochmal reingelesen, vor allem mit Fallzeit Programming. Und du willst halt, diese Belastung entsteht natürlich meistens in Spitzen, ne? Ganz unten halt im Loch, in der tiefsten Beugung. Und wenn das der Fall ist, dann macht es erstens Sinn, natürlich trotzdem diese Belastung immer wieder reinzuholen, aber diese extremen Spitzen zu reduzieren, beziehungsweise wenn man halt dann seinen Peak-Single hat, genug Recovery-Zeit zu geben, die Strukturen, dass sie sich wieder erholen. Also Problem ist halt, wenn man dauerhaft diese hohen Belastungen drin hat, diese Spitzenintensitäten. Und klar, da macht es natürlich Sinn, dann im zweiten Tag trotzdem Belastung reinzubringen, aber diese Spitzenbelastung halt rauszunehmen, indem man halt mit Tempo beugt. Da halt gutes Mittel der Wahl. Wo aber, also was ich interessant finde, dass euch das, also macht natürlich Sinn, ne, dass man halt mit Momentum auf einmal in die Vorlage kommt und das vielleicht nicht gewohnt ist, also das reguläre Tempo. Glaubt ihr, dass man das verbessern könnte, wenn man die Pause rauslassen würde? Ich weiß nicht, ob ihr 3-0-0-Beugen gemacht habt oder 3-1-0.
Ich habe keine Pause gemacht.
Ja, same, auch nicht.
Also es ist wirklich das Abwärtstempo, was euch dann quasi... Glaubt ihr, das liegt auch daran, dass es wirklich das Tempo ist oder dass dadurch auch die Load minimiert ist, die man nimmt? Oder habt ihr das Problem auch mit selber Load, die ihr dann auf höhere Reps vielleicht macht, in eurer normalen Beuge?
Also ich sag mal so, bei mir war es jetzt dann, ich habe ein Double mit 190 mit Tempo gebeugt und oder 192 und habe danach, die waren sehr leicht so, und habe danach ein Single gebeugt mit 202. Die waren auch sehr leicht, aber das war so überraschend für mich, was da auf einmal für eine Änderung ist. Also der Double sollte mit Tempo sein, der Single danach ohne Tempo. Und das war dann für mich wirklich so ein Yo,
was passiert Rapsets hier gerade?
Hast du da dasselbe Gefühl? Das habe ich jetzt noch nicht so viel weiter gemacht, weil das war jetzt wirklich eigentlich nur für die Preps so ein bisschen als Vorbereitung, dass wir da sagen, okay, wir machen jetzt mal noch normale Tempo-Singles. Ist, glaube ich, jetzt auch nicht die beste Möglichkeit gewesen, da wieder so langsam rangeführt zu werden. Aber manchmal muss der Hund ins kalte Wasser geworfen werden oder so. Oder der Hund in die Fritteuse. Weiß nicht, wie das Sprichwort heißt.
Die Katze in die Mikrowelle.
Das Baby in die Mikrowelle. Manchmal muss der Hamster auch mal in die Toaster. So.
Ja. Pfeifi, was bei dir? Du hast ja ähnliche Tempo-Work-Gewichte und dann halt auf deine Back-Offs. Hast du da deinen Unterschied dann auch gemerkt oder nur, wenn es schwer wurde?
Tatsächlich nur, wenn es jetzt schwer wird. Also solange ich Tempo gebeugt habe, war es gut. Also ähnliches Muster wie bei Kona. Ich habe irgendwie 2:10 dann Tempo gedoubled. Irgendwie so in der Range. Mhm. Und sobald ich dann wieder in dieses Moritz Pecher hat's Performance-Tempo gegangen bin, ist es dann alles schwieriger geworden. Also da habe ich dann wirklich auch, also gerade bei den schwereren Top-Sätzen, Probleme, so einen Rhythmus zu finden.
Auch bei weniger Gewicht dann quasi.
Bei weniger Gewicht geht's dann. Also bei den Rap-Sets ist das ein bisschen entspannter. Da habe ich das Problem jetzt nicht. Auch bei den Warm-Ups fühlt sich das eigentlich sehr gut an. Ich kann jetzt natürlich nicht sagen, ob das dann einfach eine Kopfsache ist und du weißt, ich habe jetzt einen Top-Satz und da muss ich jetzt eigentlich genau das machen, was ich bisher gemacht habe, aber es ist ja viel schwerer und dass man dann einfach so ein bisschen weich wird oder so. Aber
ich vermute, es kann auch einfach an der Load liegen, weißt du? Weil
kann sein, ja, voll.
Dass die Load einfach dadurch geringer ist, die du machen kannst bei Tempo, und dann bist du einfach dieses Gewicht auch nicht gewöhnt und es hat gar nichts so was mit dem Tempo. Das überlege ich halt gerade. Kann auch einfach beides sein, ne? Sind wir mal ehrlich, das wird sich schon gegenseitig beeinflussen. Ich meine, ich hatte ja die übelste Divebomb-Kniebeuge und jetzt gerade auch in meinem Reha-Prozess sehe ich halt so Patterns, was erst so bei einbeinigen Sachen aufgefallen ist. Generell, ich habe es halt gehasst, weil ich auch das Gefühl habe, ich drücke irgendwie so ins Leere bei so Single-Leg-Krams. Und jetzt merke ich dass das ist gerade unsere Hauptaufgabe, weil wir natürlich die Rückenstrukturen eine Weile entlasten wollen, aber dann auch in der Zeit daran arbeiten wollen, dass es nicht nochmal passiert, ne? Dass die Muskeln arbeiten, dass ich nicht die Mobility aus einem anderen Gelenk raushole und mich verdrehe irgendwie, unnötig halt dann Last aufnehmen muss. Und was da einfach aufgefallen ist, dass ich so bei Glute-Step-Downs, bei Front-Foot-Elevated-Sachen, mein linkes Bein, spüre ich übelst den Glute, komme ich perfekt rein und rechts nicht. Und jetzt hatte ich immer des Öfteren, dass ich rechts auch Sprunggelenksprobleme bekommen habe bei so super leichten Lasten. Und was dann aufgefallen ist, dass ich rechts nicht proniere. Ich habe jetzt für mich den Game Changer entdeckt. Also bei uns geht es ja sehr viel um Fußdruck und den einen, der es jetzt auch gefehlt hat. Hat mir dann Lois gesagt im Feedback, guck mal von hinten bei deiner, ich habe gerade hier Safety Squat, Tempo Box Squats. Und er meinte, guck mal, wie dein rechter Fuß sich leicht dreht. Und dann hat er gesagt, es kommt davon, du hast recht, dieses Problem, weil deine Außenkante abhebt einfach. Und anstatt so ordentlich zu pronieren, wo du halt über den ganzen Fuß Druck haben musst und der sich einfach spreizt, hebt einfach so ein bisschen meine Außenkante an und mein Sprunggelenk kollabiert einfach ein bisschen nach innen. Und als ich das dann, das Feedback eingenommen habe, habe ich auch Frontfoot Splitwats gemacht, Frontfoot Elevated. Links übelst geil den Pump gespürt im Hintern, Bein richtig belastet. Rechts hat es sich einfach nur kacke angefühlt. Es hat sich angefühlt, als würde mein Adduktor abreißen. Mein hinterer Zeh hat übelst wehgetan. Und ich denke mir so, warum tut mein hinterer Zeh nur bei dem Split so weg? Und da habe ich gemerkt, dass ich meinen vorderen nicht richtig belasten kann. Als ich das gefixt habe, meine äußere Ferse wirklich zu konzentrieren, dass die der Druck drauf bleibt, auf einmal übelst in den Glut gekommen. Auch bei Dumbbell RDLs und wirklich gemerkt, okay, es hat einen Grund, warum ich mich immer an die eine Seite tilte, warum ich, wahrscheinlich gar nicht, weil die Mobility schlechter ist, aber weil die schlechter geworden ist, weil ich die Seite nicht richtig belasten kann und dann immer mich in die andere Seite reindrehe. Und das bei diesem Single Leg wirklich krass den Unterschied gemerkt habe. Auf einmal easy links, ne, Glutpump bekommen, aber alles easy. Rechts hat so mein Glut gesagt, what the fuck passiert hier so, ne? Angefangen zu zittern, das hatte ich jetzt wieder endlich mal im Training, dass ich den richtig reinbekommen habe in die Bewegung und ich war halt K.O. mit einem übelst leichten Gewicht, weil der halt nie gearbeitet hat, so nach dem Motto. Und was da für mich so der Aha-Moment war, vielleicht, nur vielleicht, ist meine komplett fallen lassen Beugetechnik nicht die beste gewesen und überleg sogar eher, ob man bei Leuten, die so eine sehr schnelle Technik haben, sogar vielleicht das mal ein bisschen ausbremsen sollte, damit man eben nicht nur auf Bounce und Weichteilhemmung quasi sich verlässt, sondern auch ein bisschen die Muskeln effektiv lernen zu benutzen. Ne? Bin ich gerade genau auf dem anderen Weg, dass ich eher auch überlege, vielleicht sollte ich wirklich ein bisschen langsamer beugen. Wahrscheinlich werde ich jetzt nicht so Zeitlupe danach beugen, aber mehr Kontrolle, mehr Foot Pressure bewahren, dass sie auch wirklich die Muskeln arbeiten können. Und ich hatte es auch neulich in einem Podcast mit Sean O'Riega gehört, bei so einem Biomechanik-Boy, der auch gesagt hatte, du wirst keinen Top-Athleten finden, der über Speed nachdenkt bei der Beuge. Alle denken darüber nach, über Kompression, halt Druck aufbauen, effizient die Gelenke positionieren und dann halt optimal halt die ganze Kraft anwenden können. Und er sagt, bei allen, ich habe ja auch mit vielen gesprochen, sagt er, ich habe keinen, der da irgendwie über Speed und besonders schnell und sowas nachdenkt. Fand ich ganz interessant, die Aussage. Das hat mich dann auch nochmal, ja, weiß ich nicht. Also, dass ich ein bisschen kontrollierter beuge, auf jeden Fall. Ich denke mal, wir kommen einfach gerade von anderen Extremen, wenn ihr halt extrem viel Tempo-Work gemacht habt, dass man dann wieder ein bisschen sich an die Dynamik gewöhnen muss.
Ich weiß nicht, ob ihr da, ich glaube, das ist so 5, 6 Videos her von Marcellus Williams auf YouTube, das angeschaut hat. Der ist ja auch jemand, bei dem sind gefühlt 170 Kilo in der Beuge und 250 Kilo in der Beuge gefühlt der gleiche Speed bei der Aufwärtsbewegung. Mhm. Und der hat auch gesagt, so, für ihn ist es immer wichtig, lieber Kontrolle und Positioning over Speed. Und ich finde, das siehst du bei ihm richtig doll, gerade so auch bei leichten Gewichten. Die sehen irgendwie immer schwer aus oder sehen immer langsam aus, so, aber halt sehr gut im Positioning. Und wenn es dann wirklich schwer wird, siehst du halt, wie dann die Rep einfach nur noch langsamer wird, aber das Positioning 1:1 dasselbe bleibt. Und ich habe da mal mit ihm drüber geschrieben, und das war auch, als dieses Video so gekommen ist, und fand ich auf jeden Fall ganz interessant, dass er dann auch so gesagt hat, der gibt das selber auch an Athleten so weiter, dass er sagt, es sieht natürlich mega cool aus, wenn du deine 170 Kilo im Last Warm-Up so krass schnell beugen kannst, dass die Hanteln Rücken hochhüpft, aber das ist halt nicht Sinn der Sache. Und er selber hat das halt immer so, dass er sagt, das Positioning beim Hochgehen muss dasselbe sein. Das ist natürlich ein Optimum, was wir alle so versuchen aufzubauen. Aber ich glaube, jeder merkt auch dann so ein bisschen, jetzt wird's schwer, dann kommt ein bisschen Hype, so, dann willst du das natürlich so schnell wie es geht bewegen, das Gewicht. Und ich glaube, da ist es eher gut zu sagen, okay, mach das lieber so kontrolliert, wie es geht, weil im langfristigen Sinn ist das auch immer besser, als das so schnell wie es geht zu machen, so schnell runter und so schnell hoch. Und ich glaube, das lässt sich auch auf alle Lifts übertragen. So, das lässt sich im Sumo, im Konvi übertragen, das lässt sich auf die Bank übertragen. Wenn dein Positioning konstant und gleich bleibt, hast du einfach so viel mehr Möglichkeiten, den Lift gut auszuführen und so viel weniger Fehleranfälligkeiten natürlich. Ja, kann man sich auf jeden Fall mal nochmal reinziehen, das Video.
Also, wo ich 100% übereinstimme, ist hier Kontrolle über Geschwindigkeit. Das sage ich auch mal, du kannst nur so schnell beugen, wie du es kontrollieren kannst. Klar, bringt es mehr, wenn du halt wirklich Speed gibst. Aber wenn du, sobald du es nicht kontrollieren kannst, ist es halt für den Arsch. Und ich bin da so ein bisschen immer hin und her gerissen. Einerseits habe ich 100% Athleten, denen ich cue, bitte beug so schnell du kannst nach oben, weil die wirklich dieses Problem haben mit Ansteuerung. Wahrscheinlich, wenn du auch jemanden hast, der aus einem Spielsport kommt, ne, der was gewöhnt ist, Sprünge, schnelle Richtungswechsel, Sprinten, ne, dem musst du nicht beibringen, Vollgas, so, ne, dem musst du das nicht beibringen. Aber ich glaube, es gibt Leute, die kennen, die geben immer nur genauso viel, wie sie müssen, um das Gewicht zu bewegen. Und das ist natürlich sehr, sehr wichtig, wenn du mit submaximalen Gewichten trainierst, dass du wirklich maximalen Intent gibst. Andersrum wieder Leute, die halt aus einem vielleicht sehr athletischen Sport-Background kommen. Witzigerweise, wenn ich drüber nachdenke, matcht sich das auch sehr gut. Also Leute, die vorher Handball gespielt haben, ich habe irgendwie übelst viele Handballer, keine Ahnung, woher das kommt, die sind dann meistens eher so Bums, Bounce mitnehmen, sehr athletisch und schnell beugen. Und da fehlt es dann aber meistens an Kontrolle. Die dann aber auch, glaube ich, essentiell für den Progress ist, ne? Und ich glaube, das ist dann halt letztendlich wieder die Frage, ne? Was hindert den Athleten gerade, dass er volle Power gibt oder dass er eben die Kontrolle verliert und einfach nur versucht, mit Speed das irgendwie wieder aufzuholen? Aber ja, safe, finde ich einen guten Call. Und er hat ja auch beantwortet, warum er seine Accessories nicht richtig pusht.
Hab ich, trau mich nicht zu fragen. will ich nicht. Aber ja, das war auch so eine Sache, die ich jetzt zum Beispiel mit Max hatte, jetzt im Peking, dass wir da gesagt haben, mir ist es egal, wie schnell du jetzt deine Opener-Gewichte oder was auch immer bewegen kannst oder wie langsam die halt vom Boden wegkommen, aber schau einfach, dass deine Position wirklich 1:1 dieselbe bleibt und das, da ist es dann egal, ob du das jetzt super schnell oder super langsam gemacht hast, weil es gibt am Wettkampf halt auch keinen Award für den schnellsten Beuge- oder Hebeversuch oder was auch immer. Und ich glaube, das hat bei ihm im Kopf auch so ein bisschen Klick gemacht und er hat dann gemerkt, okay, da und da kommt es drauf an, das werde ich versuchen, besser umzusetzen und das hat auch super geklappt.
Ich denke, was ich für mich jetzt immer mitnehme, dass ich wirklich auf den Fuß gucke bei den Athleten, also mache ich sowieso die ganze Zeit, kein Fetisch, das ist ja rein aber sobald ich merke, irgendwie, die haben keine Kontrolle über den Foot Pressure, also was man ja oft sieht, glaube ich, so, dass die Außenkante abhebt. Das sehe ich bei mir, das sehe ich bei anderen oft, dass man so kurz nach innen schlackt. Ja, sowieso, wenn die halt komplett ihren Fersen- oder Vorderfußdruck verlieren, dann ist sowieso vorbei. Aber dass ich dann noch mehr drauf achte, sobald die irgendwo ihre Kontrolle verlieren im Fußdruck, dass man sagt, okay, mach langsamer. Weil ich glaube, du kannst im Moment dann schneller beugen, wenn du diesen Bounce mitnimmst. Ich glaube aber auch, da wirst du halt dann nicht besser. So, ja. Da hast du halt einen kurzen Boost, aber was trainierst du? Willst du noch mehr trainieren, noch mehr Bounce mitzunehmen? Und genau das ist es ja, ne? Dann trainiert man nur noch schneller sich fallen zu lassen, noch präziser sich fallen zu lassen, noch mehr genau im Lot zu sein. Aber das kannst du halt nur so und so weit ausreizen. Und das ist halt, was ich jetzt auch immer wieder höre, fehleranfälliger. Und was du auf dem Wettkampf nicht willst, ist ein fehleranfälliger. Also ich habe von Gavin zum Beispiel, Aiden, der ist jetzt auch auf Convi gewechselt, weil er sagt, ich glaube, Sumo bin ich ein bisschen stärker, aber es ist einfach unpredictable. Und ich weiß, bei Convi kann ich immer dieselbe Leistung abrufen. Ich glaube, so bei so Beugesachen, Fußpressure, ist es noch extremer, weil du einfach irgendwann nicht mehr die Muskeln wirklich trainierst, sondern einfach nur noch deine Athletik-Performance ausmaxst. Und die ist halt irgendwann ausgemaxt, aber du hast halt Riesenschwankungen. Wenn da mal ein kleiner Missgroove ist, verlierst du gleich 30 Kilo und oder fällst nach vorne über oder so. Und ich glaube, da ein bisschen mehr Kontrolle wird jetzt mein neuer Way to go.
Ja, und da ist natürlich auch dann der Buy-in irgendwo als Athlet weniger, wenn du dann weißt, okay, eigentlich bin ich stärker, aber es kann sein, dass das und das und das passiert. Und das ist natürlich dann auch irgendwie für die mentale Kapazität, die du dann auf den Wettkampf da bringst, natürlich ja ein bisschen beschissen.
Freue ich mich aber, weil ich habe gerade genauso einen Athleten, der einen neuen Block braucht. Und ich denke jetzt schon seit ein paar Wochen drüber nach, was heißt ein paar Wochen, seit einer Woche, wie ich den Plan aufsetze. Und ich schwank da noch so zwischen bei Sachen und ja, werde jetzt auch doch dazu tendieren, mehr Variationen hier Pause wirklich reinzugeben, anstatt Competition, um halt wirklich sicherzustellen, dass man da die Kontrolle lernt und sich dann noch mehr konzentrieren kann drauf.
Ja, finde ich gut. Ist, glaube ich, auch der richtige der richtige Weg, das Ganze zu machen.
Wenn ihr da draußen auch den richtigen Weg gehen wollt, dann schreibt uns mal eine DM auf Instagram @falk.incredible @kona_dh @maxi_producer. Kommt ins Coaching, lasst euch mit dem besten Coaching versorgen und lasst uns 5 Sterne da, vor allem hier auf diesem Podcast. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören an alle. Vielen, vielen Dank an euch beide. Vielen Dank an mich. Und
an Mutti.
Und an Mutti. Und vielen Dank.
Danke an Mama, dass sie mich hier gemacht hat.
Vielen Dank an Spotify, dass wir hier einen Podcast haben.
Danke an meinen Sponsor.
Danke an meinen Sponsor @getnourish. Und wir hören uns nächste Woche wieder im Bird Gang Powerlifting Podcast. Bis dahin, eine schöne Woche. Tschüssikowski.
Tschüss. Regenwürmer heißt eigentlich Regenwürmer, weil wenn es regnet, dann kommen die immer aus dem Boden raus. Deswegen ist das der Regenwurm, weil eigentlich wäre das sonst der Sonnenwurm.
Ja, hier vor meinem Bürofenster kämpfen gerade 2 Tauben.
Junge, ja, ich finde es schön, dass wir alles super fokussiert
soll ich dir,
sind.
Soll ich dir hier, wie heißt das, Rocket Runner Dings unten anmachen an dem Bildschirm?
Ja! Ja.
Subway-Surfer.
Einfach so Subway-Surfer die ganze Zeit.